Dann darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen zum dritten und abschließenden Vortrag des ersten Symposiumtags. Ich bin sehr froh, dass die Kunsthistorikerin Hanna Bruckmüller zugesagt hat, einen Vortrag zu halten im Rahmen des Symposiums und des ersten Tags, der unter dem Motto und dem Hauptthema der Entwürfe steht. Hanna Bruckmüller ist Stipendiatin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ist Mitherausgeberin der kunstwissenschaftlichen Zeitschrift All Over. Eins ihrer Forschungsgebiete ist der Künstler Marcel Prothas. Das ist auch stark mit ihrem Dissertationsthema verbunden. Wir hören einen Ausschnitt daraus unter dem Titel Press and Release. Hanna, ich bin sehr froh, dass du da bist und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Vielen Dank.
Ja, danke Thomas für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier im Rahmen von Paraflos sprechen darf. Ich möchte heute aus jenen Artikeln, die ich mir für meine Dissertation zum Forschungsmaterial gemacht habe, zunächst diese drei herausgreifen und im Folgenden einige Überlegungen zu diesem Publikationsformat anstellen. Diese Artikel sind zwischen 1960 und 1963 in französischer Sprache in zwei Zeitschriften erschienen, in Le Patriot Illustré, einer belgischen Wochenillustrierten, und in Germinal, einem politisch links positionierten Journal. Als Autor zeichnet Marcel Prothas verantwortlich. Er ist damals noch Dichter. Erst 1964 wird er seine erste Ausstellung zeigen und sich damit in das Feld der bildenden Kunst verschiffen. Hier sehen wir Prothas auf den Baustellen der Brüsseler Expo 1958, auf der er sich als Handlanger, wie er selbst schreibt, hat anstellen lassen, um ebenfalls für Le Patriot Illustre Bericht zu erstatten. Damit sind seine Artikel am Rand eines künstlerischen Övres situiert und werden daher von der Forschung als quasi notwendige Nebenprodukte ohne künstlerischen Mehrwert eingestuft. Als Resultate einer Broterwerbstätigkeit des belgischen Künstlers, der sich damals noch als Dichter verstand, fallen sie damit aus dem Rahmen des historiografischen Korsetts, das für eine künstlerische Tätigkeit vorgesehen ist. Bis heute sind diese Artikel weitgehend unbeachtet geblieben, entziehen sie sich doch dem Hoheitsgebiet der Kunst. Ich werde später noch ein bisschen genauer auf diese Situation eingehen und das damit einhergehende Bedingungsgeflecht mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen in den Blick nehmen. Für meine Auseinandersetzung mit diesem vorgeblich journalistischen Material möchte ich aber zunächst zwei Begriffe einführen, die meine Überlegungen heute maßgeblich konturieren: die Profession und das Release. Inwiefern können ausgerechnet diese beiden Begriffe nun aufschlussreich sein für eine Diskussion eines Artikelkonvoluts, das von der Rezeption als notgedrungenes Nebenerwerbsprodukt verstaut und beinahe geschwärzt wurde? Welche Polyvalenzen und Bedeutungsebenen vermögen die Begriffe Release und Profession einzubringen? Inwieweit vermögen sie eine historiografische Diskussion zu eröffnen, die dieses journalistische Material bewertungsfrei mit einschließt? Bevor ich mich diesen Fragen zuwende, möchte ich die beiden Begriffe, die meinen heutigen Approach rahmen und zugleich verankern, kurz entsprechend ihrer etymologischen Bedeutungseinprägung vorstellen, um einerseits die in ihnen mitschwingenden Bedeutungsfrequenzen aufzudecken und andererseits um eine Bezugnahme und eine mögliche Erweiterung des Begriffskonzepts vorzubereiten. Anschließend werde ich detaillierter auf die Artikel eingehen, um schließlich einige Bezugslinien zu Prothas späteren künstlerischen Äußerungen vorzuschlagen. Den Schlussakkord meines heutigen Vortrags wird eine Werbeannonce aus dem Jahr 1971 bilden. Ein Foto, das Marcel Prothas zeigt und das unter den Vorzeichen seiner Profession abgedruckt und veröffentlicht wurde, mit dem er gewissermaßen selbst einen Release seiner selbst vollzogen hat. Was bezeichnet nun also einen Release? Release, das meint zunächst einmal Veröffentlichung. Etwas zu releasen versteht, etwas zu publizieren, etwas publik und damit verfügbar zu machen für ein bestimmtes Publikum, eine bestimmte Public. Vielfach wird dieser Begriff heute im Musikbereich verwendet, um anzukündigen, dass ein Label eine Platte veröffentlicht hat und diese zu ausgewiesenen Konditionen zur Verfügung stellt. Damit ist der Begriff des Release eng verknüpft mit einer bestimmten Herkunft und mit einer spezifischen Situation, in der etwas veröffentlicht wird. Das Bedingungsnetz, das sich um den Begriff des Release entspinnt, ist dabei ein durchaus engmaschiges, das Ort, Zeit und Personen mit einschließt. Währenddessen bleibt relativ unklar, was genau veröffentlicht wird. In seiner Begriffsbestimmung vermag Release nichts darüber auszusagen, ob es sich um Musik, um Schrift, um Kunst oder gar um Gesetze handelt. Über den Inhalt des Veröffentlichten mag das nun ein Bild, ein Satz, ein Text, ein Artikel oder doch auch ein Film sein, trifft der Begriff Release keine Aussage. Das Veröffentlichte selbst bildet damit gewissermaßen eine Leerstelle. Eine Leerstelle, die sich der konkreten medialen Materialisierung entzieht und sozusagen gefüllt werden kann mit jedwedem Trägermaterial. Somit operiert das Release ohne verbindliche Materialgrundlage und jenseits künstlerischer Disziplinen. Hier eröffnet das Release eine unerwartete Flexibilität, die dem Kunstdiskurs im Zeitalter der Post-Medium-Condition durchaus zu entsprechen scheint. Brotas vielgestaltiges Œuvre ist durchzogen vom Moment der Übersetzung und des Wiederaufgreifens. Seine Arbeiten bewegen sich jenseits materieller Verbindlichkeiten. Wir sehen hier eine exemplarisch herausgegriffene Ausstellungsansicht aus der Wide Wide Space Gallery in Antwerpen, wo Brotas 1967 Le Corbeau et le Renard gezeigt hat. Es handelt sich hierbei eher um eine Werkgruppe, denn um eine einzelne Arbeit, die auf der Fabel vom Fuchs und vom Raben basiert. Le Corbeau et le Renard besteht aus einem Film, aus einer Vielzahl an Objekten, einer sogenannten Installation, einem Text, einem Künstlerbuch und einer bedruckten Projektionsleinwand und existiert in verschiedenen je orts- und installationsgebundenen Versionen. Isabel Graf hat für Brotas künstlerische Strategien der Übersetzung jüngst den Begriff der Ersetzungsbeziehung vorgeschlagen, um zu bezeichnen, wie Brotas werkimmanent durchgehend Dinge, Worte, Zahlen, Buchstaben und Personen aus- bzw. vertauscht. Was sprachlich verfasst ist, kann ausgetauscht werden, konstatiert Graf für Brotas und sieht damit in der Sprache die grundlegende Ausgangsbasis für seine Ersetzungspolitik, wie sie sie nennt. Rosalind Krauss vertritt einen ähnlichen Ansatz, wenn sie Brotas einen differenzialisierten Umgang mit Medien im Zeitalter der Post-Medium-Condition attestiert und die mediale Selbstreflexivität seiner Werke hervorstreicht. Es gelinge Brotas, so Krauss, trotz Mixed Media und Anything Goes im Art in General System eine Medienspezifik herzustellen. Der Begriff des Release allerdings scheint mir hier noch einen Schritt weiter zu gehen, die Bemühungen, um die mediale Spezifik ungefragt an den Rand zu stellen und sich jenseits eines Ersetzens zu bewegen. Spricht man von Release bzw. von Re-Release, so tritt nicht etwas an die Stelle des Vorhergegangenen, sondern vermag dieses Vorhergegangene mit einzuschließen, ohne es zu wiederholen. Ohne Rücksicht auf das zugrunde liegende Medium installiert das Release ein Scharnier, das eine Verbindung jenseits des Medialen und jenseits einer chronologisch vorgegebenen Abfolge anzeigt und sich stattdessen auf die Funktionen des Veröffentlichen und des Vervielfältigen konzentriert. Doch das bis hierher gezeichnete Begriffsbild des Release als Veröffentlichung und Vervielfältigung ist relativ jung. Erst um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert konstituiert sich dieses Begriffsverständnis, das den Modus der Verfügbarkeit auch ausdrücklich als einen finanziellen konnotiert. Etwas wird käuflich gemacht, ist käuflich zu erwerben. Release bedeutet also nicht nur, dass etwas zugänglich gemacht wurde, sondern auch, dass es on sale, also käuflich zu erstehen ist. Historisch gesehen steht diese Begriffsebene der Kommodifikation und Warenwerdung im Nachwirken der industriellen Revolution und ihrer Auswirkungen auf die Produktionsbedingungen und Produktionsmechanismen. Denkt man nun etwa an Duchamps Fountain aus 1917, so wird schnell klar, dass sich in dieser Begriffskonnotation nicht nur realgesellschaftliche Bezüge niederschlagen, sondern dass sich hier durchaus auch Veränderungen der Kunstproduktion nachvollziehen lassen würden. Hier zeigt sich der Begriff Release anschlussfähig für Fragen, die auch für Brotas besonders dringlich sind. Schließlich hat er immer wieder betont, dass es einen unausweichlichen Zusammenhang zwischen Kunst und Ware gäbe. Blickt man allerdings in der Begriffsgeschichte weiter zurück, so taucht Release zuerst im Französischen als relâché auf. Eine Verbindung des Präfix re oder re mit dem Verb laisser, das das Lossagen, das Freisprechen und auch das Befreien bezeichnet, nämlich zuallererst von juristischer Schuld. Damit ist Release etymologisch klar im Feld des Rechts zu verankern, als ein gerichtliches Urteil, als Freispruch, als eine Entsagung von Schuld. Die Wiederherstellung von Schuldlosigkeit wäre damit das Resultat eines Release. Noch allgemeiner ließe sich das Laisser als Entsenden, als Losschicken und als Entlassen übersetzen, einer Botschaft zum Beispiel. Diese Botschaft erhebt als eine stets öffentliche Botschaft dabei zugleich einen Anspruch auf Archivierung, auf archivalische und damit auf historiografische Sichtbarkeit. Damit nimmt das Release seine Funktion am Rande des Archivs ein. Es steht an dessen Schwellen. So gesehen vollzieht das Release eine Vorwärts- und eine Rückwärtsbewegung im selben Moment. Etwas wird abgedruckt, wird in einem bestimmten Zustand historisch eingefroren und fixiert und in genau dieser Konstitution sichtbar. Zugleich formuliert das Release ein Loslassen, ein Entlassen in eine ungewisse Zukunft, die einer Wiederaneignung, einer Übersetzung und damit einem Re-Release gegenüber grundsätzlich offen ist. Das Präfix re zeigt hier nämlich die Option auf eine zweite Runde an. Die Möglichkeit einer Wiederholung ohne Wiederholung, das Angebot für eine neue weitere Äußerung bzw. Entäußerung. Damit ließe sich mit einem Re-Release beispielsweise eine Übersetzung in ein anderes Medium fassen. Hier möchte ich auch nochmals den Unterschied zu dem von Graf vorgeschlagenen Begriff der Ersetzung betonen. Das Re-Release tritt nicht an die Stelle des Release, sondern es inszeniert eine weitere Runde, die die erste aufgreift und weiterdenkt, weiterschreibt und erweitert veröffentlicht. Seiner etymologischen Abstammung zufolge entwirft das Release also ein Spannungsfeld, das sich zwischen Veröffentlichung und Kommodifizierung, zwischen Publizieren und Entlassen, zwischen Rechtsprechung und Lossagung aufzieht und damit den Anspruch auf historiografische und archivalische Relevanz mit einschließt. Doch wie verhält es sich nun mit dem Begriff der Profession? Profession, abgeleitet vom lateinischen professio, wird heute zunächst synonym mit Beruf, Gewerbe und Tätigkeit gesetzt. Der Begriff gilt heute zunächst als veraltet und als österreichisch. Ein spannender Aspekt, auf den wir vielleicht später noch kurz zu sprechen kommen können. Neben der beruflichen Konnotation eines Tätigkeitsbildes ist der Begriff der Profession aber herkunftsgemäß ganz eng und ausdrücklich mit einem öffentlichen Bekenntnis verbunden. Er setzt damit eine Öffentlichkeit voraus, er bedarf einer Öffentlichkeit, um überhaupt erst wirksam werden zu können. Das lateinische Professio bezeichnet eine Verlautbarung, eine öffentliche Angabe, die durchaus auch in Verbindung steht mit einer leidenschaftlichen Hingabe zu dieser Tätigkeit. Im Englischen to profess schwingt diese Bedeutungsebene des öffentlichen Aussagens noch ausdrücklicher mit, als dies im Deutschen der Fall ist. Einer Profession nachzugehen bedeutet also nicht nur, eine bestimmte Handlung und Tätigkeit auszuüben und durchzuführen, sondern insbesondere dies öffentlich kundzutun, zu verkünden, zu behaupten und jemanden wissen zu lassen, dass man diese bestimmte Tätigkeit nun erfüllt, dass man tätig ist. Dass darin das Potenzial einer Professionalisierung bereits vorgezeichnet ist, soll der Vollständigkeit halber noch erwähnt sein. Blendet man nun kurz zurück zum Release, so bildet der Öffentlichkeitsbezug, die öffentliche Kundmachung, das Erreichen einer öffentlichen Sphäre sicherlich die offensichtlichste Verbindung zwischen diesen beiden Begriffen. Unter den Vorzeichen der Profession interessiert mich nun also der Mechanismus des Öffentlichwerdens, die Etablierung einer Beziehung zu einer Öffentlichkeit, wie sie in der Funktionsweise des Release angelegt ist. Was wird nun also veröffentlicht in diesen drei Artikeln? Worüber werden wir hier informiert? Am 27. März 1960 stellt Marcel Brotas für die französischsprachige Wochenillustrierte Le Patriot Illustré der bürgerlichen Öffentlichkeit einen gewissen Marcel Cornelis vor, einen Belgier, der Pantomime, Komiker, Theaterdirektor und Schulmeister zugleich ist. Brotas beschreibt zuerst kurz dessen Werdensgeschichte und verortet ihn zwischen den damals Großen der Pantomimen- und Chansonnier-Szene. Cornelis war im letzten Jahr auf Tournee mit seiner Frau, seinen Kindern und dem Theater Bilulu ist er durch den Kongo gereist und hat in 365 Tagen 360 Theatervorstellungen gegeben. Dort im Kongo habe dieser aber nicht den Pantomimen gegeben, da er das Leben der Schwarzen nicht gut genug kenne, um daraus satirische Folgen zu ziehen. Das lässt uns der Autor wissen. Offenbar hat Brotas einen Ortsaugenschein vorgenommen. Er beschreibt das verzauberte Haus, das Cornelis gerade umbaut, um darin ein Ausbildungszentrum für Pantomime und Theaterspieler einzurichten. Der heitere Trubel im Haus lässt Brotas ermüden. Man bietet ihm Kaffee an und kaum, dass er sich gesetzt hat, attackieren ihn die Kinder mit einem Löwen. Hier bricht wohl am auffälligsten die Poesie herein, doch unversehens bringt Brotas den Text auf eine allgemeinere Ebene des medialen Fortschritts und hält fest, dass Cornelis' Projekt der Bildungsstätte die aktuellen Techniken des audiovisuellen Schauspiels enthalte, eine Mischung aus Kino, Bühnenbild, Marionetten und Musik. Mit Cornelis skizziert Brotas das vielgestaltige Berufsbild eines ambitionierten Kulturschaffenden, der Engagement und Überzeugung mit Leidenschaft vereint, um die pathetischen Worte des Porträtierenden zu bemühen. Ein gutes halbes Jahr später, am 27. November 1960, bekommt die Leserschaft von Le Patriote Illustre von Marcel Brotas Jean Coignot vorgestellt. Marcel Brotas hat einen Atelierbesuch bei dem Filmemacher gemacht, den er in seinem Text aber zuerst als Bogenschützen vorstellt. Immerhin hat Coignot jüngst den Goldenen Bogen von Basel gewonnen. Ungewöhnlich bleibt, dass Jean Coignot das Gespräch selbst beginnt. Der erste zitierte Satz stammt also vom Interviewten und nicht wie üblich vom Interviewer. Coignot, ausgebildet in Frankreich bei Paul Grimaud, ist spezialisiert auf Zeichentrickfilme. Geschickt entspinnt Brotas eine Diskussion über das Medium des Zeichentrickfilms, der, und hier treffen wir auf den Titel des Artikels, schließlich nichts anderes sei als eine Abfolge einzelner Zeichnungen, Bild für Bild. Bald schon lässt sich im Gespräch nicht mehr unterscheiden, wer hier Interviewter und wer Interviewer ist, wer die Fragen stellt und wer antworten soll. Das Fehlen der Initialen fördert und begünstigt diese Verwirrung. Wer sagt hier was? Die Leserin findet sich wieder in einer angeregten Diskussion um das Verhältnis des Zeichentrickfilms zu seinem Publikum und sein politisches Potenzial, das provokant in Zweifel gezogen wird. Vom Fragenden und nicht vom Befragten, wie man schließlich rasch und richtig vermutet. Knapp 3 Jahre später, im Dezember 1963 und damit brisanterweise fast unmittelbar vor seiner ersten eigenen Ausstellung, stellt Marcel Brotas mit Francine Salkin die einzige Frau in dieser Riege vor, die dieses Mal in der politisch links positionierten als kommunistisch bekannten Zeitung Germinal. Salkin fertigt Halsketten an, sie schafft Schönheit, wie Brotas pathetischer Titel verlautbart. Brotas eröffnet den Text jedoch mit einer biblischen Frage nach dem Schmuck, den Eva getragen oder eben auch nicht getragen habe. Relativ schnell entfacht der Text eine Debatte um Mann und Frau, um Macht und Schmuck. Brotas beschreibt ausführlich Salkins Umgang mit dem Material. Er lobt ihre Handwerkskunst und nennt sie schließlich tatsächlich eine Hexe, die mit dem Material zaubert. Die zentrale Verbindungslinie zwischen diesen Artikeln bildet zunächst, auf einer formalen Ebene gesehen, das Textformat. Es handelt sich hier um Personenvorstellungen, die Marcel Brotas als Kollaborateur eines Printmediums verfasst hat. In diesem Publikationsformat des Porträts sollen Gesprächspartnerinnen der Leserschaft vorgestellt werden. Es gibt also so etwas wie ein verbindliches rhetorisches Ziel dieses schriftstellerischen Unterfangens. Das Tagesgeschäft, die Profession, die ein Journalist für ein Porträt zu erbringen hat, lässt sich in der Charakterisierung einer Person, im Erstellen und in der Konstruktion eines Menschen mit Worten, im publizistischen Entwurf eines Individuums erfassen. Adressiert man nun die Frage nach der Profession, so lässt sich feststellen, dass Brotas durchgängig multiperspektivische Berufsbilder zeichnet. Der Komiker ist nicht nur Komiker, sondern zugleich Schulmeister, Pantomime, Vater und Bühnenbildner. Der Filmemacher ist Bogenschütze, Politiker und Kinderunterhalter, die Schmuckdesignerin, Handwerkerin und Hexe. Dieser beständige Wechsel zwischen den Professionen mutet wie ein munteres Monopoly-Spiel an. Unter stetiger Beobachtung und Beachtung des monetären Ertrags und der beruflichen Flexibilität überblendet Brotas eine Profession um die nächste. Doch mitnichten kann die Profession der Berufung entbehren. Der Leidenschaft räumt Brotas in sämtlichen seiner Beschreibungen erstaunlich viel Raum ein. Brotas charakterisiert die beschriebenen Personen also bevorzugt über ihr Tätigsein. Dabei bleibt jedoch er als Autor derjenige, der sie dieser Tätigkeit verschreibt, der ihre Professionen öffentlich macht. Spätestens durch die Veröffentlichung des Artikels bewegen sich diese polyvalenten Berufsbilder medial gesehen auf dem Terrain des öffentlichen Bekenntnisses. Hier dient die Profession also nicht nur der Imagination eines singulären Berufsbildes oder der Vorstellung eines porträtwürdigen tätigen Menschen, sondern auch der Identifikation dieses bestimmten Menschen. Die juristische Allianz zwischen Profession und Mensch wird durch den Abdruck des Porträts bekräftigt und gewinnt historiografischen Boden unter den Füßen. Protos umreißt für jede der hier beschriebenen Personen ein Berufsfeld, das sich im Singular nicht fassen lässt. Er beansprucht gewissermaßen mehrfach Identitäten, häuft Tätigkeitsbereiche an, besetzt die Personen mit mehreren verschiedenen Professionen und nutzt diese mehrfachen Tätigkeitsbereiche dabei zugleich als Möglichkeit einer Individualisierung. Die Charakterisierung des Menschen funktioniert rhetorisch gesehen hier über die Vervielfältigung eines Berufsbildes in einer Vielzahl von öffentlich gemachten Angaben zum Tätigsein. Die hier formulierte Akkumulation an Professionen möchte ich nun mit dem Release verschlagworten. Gedruckt und für die Öffentlichkeit gegen Bezahlung erwerbbar und verfügbar gemacht, vollziehen diese Porträts den Vorgang eines Release in Gestalt eines Zeitungsartikels. Bei einer Erweiterung des Blickfelds unter den Vorzeichen des Release schiebt sich schnell Brotas selbst ins Zentrum. Spätestens ab seinem Eintritt in die bildende Kunst lässt sich nämlich ein förmlicher Exzess der Berufsfelder beobachten, in die sich Brotas selbst manövriert und in denen er sich inszeniert. Im Angebot wäre da etwa Museumsdirektor, Konservator oder auch Kinoerfinder. Doch lohnt in diesem Fall ein genauerer Blick. Wie wurde also aus Brotas, dem Kollaborateur von Le Patriot Illustre, eigentlich ein Künstler? Als Dichter war Brotas ab den frühen 1940er Jahren dem belgischen Surrealismus verbunden. Abgesehen von einigen Publikationen im Eigenverlag und Veröffentlichungen in der surrealistischen Zeitschrift Fantomas ist sein poetischer Werdegang jedoch weitgehend erfolglos geblieben. Seine Schriften erlangten kaum Bekanntheit und fanden dementsprechend wenig Absatz. Angesichts dieser misslichen Lage entschließt sich Brotas 1964 dazu, bildender Künstler zu werden, um nun mit 40 Jahren endlich im Leben Erfolg zu haben und etwas zu verkaufen. Das zumindest schreibt er auf den Einladungskarten zu seiner ersten Ausstellung. Eingeblendet sehen wir eben diese Einladungskarte. Ich werde kurz einen Teil davon in deutscher Übersetzung vorlesen. Es steht hier also geschrieben: Auch ich habe mich gefragt, ob ich nicht etwas verkaufen und im Leben Erfolg haben könnte. Es ist schon eine Weile, in der ich zu nichts gut bin. Ich bin 40 Jahre. Mir ist die Idee gekommen, etwas Unaufrichtiges zu erfinden, und ich habe mich sofort an die Arbeit gemacht. Nach 3 Monaten habe ich meine Produktion Edouard Toussaint, dem Besitzer der Galerie Saint Laurent, gezeigt. Nun, was ist das? Schließlich Objekte. Hier, am Beginn von Brotas sogenannter künstlerischer Karriere, tritt die Profession an prominenter Stelle auf. Die Verlautbarung, die Kundmachung seiner Tätigkeit gleicht einem Bekenntnis, einer Veröffentlichung seiner Situation, einer Profession, die hier als Einladung ebenso wie als Ausstellungstitel dient. Veröffentlicht wird Brotas Statement auf Magazinseiten. Der Text dieser Einladungskarte ist nämlich direkt aufgedruckt auf die fortlaufenden Seiten einer französischsprachigen Marie Claire, eine Illustrierte, ähnlich jenem Publikationsorgan, für das Brotas selbst gerade noch tätig war, dient ihm nun als mehrfarbige, bunte und schillernde Druckunterlage. Er nutzt die Zeitschrift als Trägermaterial für das, was er selbst kundzutun hat. Der Publikationsmodus der Zeitschrift bleibt dabei seiner Funktion der Verbreitung verpflichtet. Hier wird sozusagen das Präfix Re des Release wirksam. Es handelt sich um eine Wiederveröffentlichung der Zeitschrift in einem veränderten Zustand, einen Re-Release. Doch auch dieses Re-Release als Wiederveröffentlichung in neuer Gewandung spielt sich immer noch am Rand, quasi als Vorspann des künstlerischen Arbeitens ab. Prominentestes Objekt der Ausstellung selbst ist übrigens ein angebrochenes Paket unverkaufter Gedichtbände, das so in ein Gipskorsett eingefasst wurde, dass die Bücher nicht mehr aufzuschlagen und damit nicht mehr lesbar sind. Bücher, unleserlich gemacht, aber dafür zum Objekt geworden. Brotas setzt seiner Dichtkunst offenbar ein sehr selbsterklärendes und anschauliches, um nicht zu sagen ein figürliches Grab, ausgerechnet um seine Karriere als bildender Künstler zu beginnen. als bildender Künstler bei dieser monodisziplinären Professionsbestimmung des ausschließlich bildenden Künstlers sollte es selbstverständlich nicht bleiben. 4 Jahre später, im Herbst 1968, begründet Brotas sein fiktives Musée d'Art Moderne, dem er als Direktor, als Kurator, als Masseverwalter und auch als Konservator vorsteht. 1972 eröffnet er dessen Sektion Cinema und posiert als maskierter Verleger oder möglicherweise Nachfolger von Georges Sadoul. 1974 treffen wir ihn gar als Kameltreiber an, um nur einige augenfällige Beispiele unter vielen herauszugreifen. Die Bezüge zwischen dem vorgängig noch beschreibenden und schreibenden Dichterjournalisten und dessen eigenem Identitätsplural scheinen zusehends virulenter und auffälliger zu werden. Aus der Reihe dieser Professionsproklamationen, in denen Brotas fortwährend aufzufinden ist und die zu verlautbaren er niemals zögert, möchte ich abschließend noch ein Beispiel herausgreifen. 1971 tritt Brotas als Model in einer Werbekampagne auf. Hier finden wir ihn also wieder. Im Journal, genauer gesagt in der deutschen Wochenzeitung Der Spiegel, adrett in ein hochpreisiges Hemd der deutschen Firma Van Laak gekleidet. Seitens des Spiegels konnte man mir über das Zustandekommen dieser Anzeige und deren Positionierung im Heft nichts sagen. Auch seitens Van Laak seien die Archive leer. Man habe keine Verträge aus dieser Zeit mehr. In meiner Recherche bin ich hier also, wie so oft bei Brotas, schnell an ein Dead End gelangt und damit in der geschwärzten Lücke des Archivs gelandet, trotz abgedrucktem Beweismaterial, trotz veröffentlichtem Release. Erika Hoffmann, Ehefrau des damaligen Firmenbesitzers und Kunstsammlers Rolf Hoffmann, konnte mir schließlich mehr über Brotas als Model erzählen. Diese Anzeige, so hat sich herausgestellt, steht in einer Annoncenreihe, in der die Firma mit sogenannten Laienmodellen für ihre neueste Kollektion geworben hat. Man habe nicht besonders viel Geld in diese Annoncen investieren können und wollen, da die Presseabteilung den Erfolg vorab nicht einzuschätzen vermochte. Die Verhandlungen mit Brotas seien deshalb zäh gewesen, seine Honorarvorstellungen kaum zu erfüllen. Man habe sich dann aber doch geeinigt und Brotas habe sich natürlich das teuerste Hemd der Kollektion ausgesucht. Er habe darauf bestanden, jenes feine Druckmuster auf Baumwolle zu tragen, auf das man in dieser Kollektion besonders stolz gewesen ist. 1971, knapp 15 Jahre, nachdem Brotas Name noch den Platz des Autors, also denjenigen des Journalisten und des Kollaborateurs, eingenommen hat, zeigt er sich nun selbst im Journal in einem qualitativ hochwertigen, modisch karierten Hemd und zwar ebenfalls oder auch immer noch gegen Bezahlung. Wie ließe sich die Profession veranschlagen, in der wir Brotas hier wiederfinden? Die Selbstzuschreibung würde wohl Museumsdirektor lauten. Erika Hoffmann spricht davon, Brotas als einen anerkannten und vor allem als einen bekannten Künstler für ihre Annonce bezahlt zu haben. Sie habe sozusagen sein Branding gegen Entgelt geliehen oder besser gesagt gemietet. Die Profession fungiert demnach als grundlegende Identitätszuschreibung und zugleich als Modus der Inszenierung. Und doch handelt es sich hierbei schlicht um eine einfache Werbeanzeige, die im Archiv des Spiegel öffentlich zugänglich bleibt. Wäre da nicht diese kunsthistorische Parallelgeschichte, die sich um diese Anzeige fortwährend weiterspinnt? Kaum ein Brotas-Katalog kommt heute noch ohne einen Wiederabdruck dieser Anzeige aus. Jüngst hat das Museum Weserburg-Bremen eine limitierte Auflage an Katalogen mit einer Originalspiegelausgabe aus 1971 angeboten. Diese Verwirrung um den tatsächlichen Status, den diese Werbung einnehmen kann, hat Brotas selbst mit Nachdruck angestoßen. In sein vierseitiges, aus 2 doppelseitig beklebten und bedruckten Tafeln bestehendes Werk Ma Collection hat er nämlich auch eine vollständige Ausgabe des Spiegel integriert. Womit haben wir es nun also zu tun? Mit einem Kunstwerk, mit einer Dienstleistung, möglicherweise mit einer künstlerischen Intervention getarnt als Werbeanzeige? Pragmatisch gesehen bleibt diese Anzeige eine Werbung, die eine Person ihrer Profession wegen vorstellt und die sich die Profession und den daraus resultierenden Fame dieser Person zunutze macht. Präzise gesehen entzieht sich dieses Druckwerk einer eindeutigen kunsthistorischen Kategorisierung, steht damit quer zu dem, was das historiografische Korsett an Schubladen anzubieten hat. tritt nun aber das Release als Modus operandi an die Stelle medienspezifischer Distinktionsbestrebungen, so wird und bleibt die Ebene der Funktion wirksam und relevant. Release ließe sich als Verfahrensweise denken, die grundsätzlich offen ist und aktiv bleiben kann, bei gleichzeitiger Gebundenheit an den Abdruck in diesem Fall. Das Release bleibt also verankert in einem bestimmten Veröffentlichungsort, in bestimmten Konditionen verhaftet. Die Kommodifikation ebenso wie die historiografische Sichtbarkeit werden vom Release mit eingeschlossen, sie sind schon vorab angelegt. Wie ließe sich nun eine Verbindungslinie, die von Marcel Cornelis über Jean Coignon und Francine Salkin zu einem erfolglosen Dichter mit Verkaufsabsichten bis hin zu dem als Laienmodell posierenden Museumsdirektor einer fiktiven Institution ziehen? Auf einer stark vereinfachenden Oberfläche ist es wohl die Profession, die hier schnell eine Baseline herzustellen vermag. Das polyvalente Berufsbild, das Brotas als Journalist noch beschreibend skizziert hat, beginnt er bald selbst Akt für Akt durchzuspielen. Dies lässt sich lesen als öffentliches Bekenntnis zur Ausübung eines derart polyvalenten Berufsbildes, wie es Brotas selbst für den Kunst- und Kulturbereich gezeichnet hat. Er wendet sich, so könnte man sagen, damit gegen die Singularität einer Disziplin, gegen die Monotonie oder, mit Brotas gesprochen, gegen die Monomanie einer eindimensionalen Profession. Er widersetzt sich dem Konzept des eingleisigen Berufsbilds und stellt sich vereinfachten Vorstellungen künstlerischer Produktion in den Weg. Zugleich bleibt festzuhalten, dass in dieser Mehrfachbemühung der Profession ein Rest der tatsächlichen gesellschaftlich durchaus problematischen Situation zum Ausdruck kommt. Denn gesellschaftlich gesehen ist die Mehrfachprofession im Kulturbetrieb längst nicht mehr nur selbstverständlich, sondern bereits notwendig und wird ungefragt vorausgesetzt. Genau dadurch werden Tätigkeiten überhaupt erst an jenen Rand gesetzt, wo sie der künstlerischen Kompatibilität zu fristen haben und von der Rezeption weitgehend unbeachtet bleiben. Das Abtun von broterwerblichen Tätigkeiten als künstlerischen Nebenprodukten ist nach wie vor gängige historiografische Praxis und muss spätestens an dieser Stelle kritisch befragt werden. Die journalistische Tätigkeit als solche ist vielmehr eng verwoben mit der Praxis der Äußerung, die sich der Distinktion in disziplinäre Kategorien und der Eingliederung in eine monochronologische Entwicklungslinie entzieht. Dies anzuzeigen, scheint mir der Begriff des Release in der Lage zu sein. Das journalistisch Tätigsein, so möchte ich vorschlagen, ist als ein Modus der Profession über das Scharnier des Release mit dem Bereich des Künstlerischen verknüpft und bleibt fortlaufend aktiv. Ohne eines Urteils mit Bedeutungsanspruch oder einer eindeutigen Bewertung zu bedürfen, lässt sich vermittels des Modus operandi Release ein Bezug herstellen zwischen verschiedenen Formen der Äußerung. Das verknüpfende, verbindende Element bildet hierbei die Funktion des Verfügbarmachens, der Veröffentlichung und der Vervielfältigung. Release und auch Profession bleiben in einem konstitutiven Abhängigkeitsverhältnis zur Öffentlichkeit, zu einer Öffentlichkeit, die ihr Übriges beiträgt zur Identitätszuschreibung, einer Öffentlichkeit, die unberechenbar und dabei eigenmächtig bleibt und einer Öffentlichkeit, die schließlich Sichtbarkeit erst sicherstellt. Release wäre damit ein Modus operandi, der jenseits disziplinärer Kategorien historiografisch agiert und sichtbare Spuren zieht, Veröffentlichungen hinterlässt und damit öffentlich, verfügbar und sichtbar zu machen vermag. Innerhalb des Release als Modus operandi eröffnet die Profession einen tätigkeitsbezogenen Weg, der vielfach begangen werden kann und dabei doch keine Einbahnstraße oder gar Sackgasse projektiert. Vielmehr perspektiviert die Profession ein Angebot des Mehrfachbekennens, das für beide Seiten, für Künstlerin als auch für Rezipientin, eine Flexibilität künstlerischer Praxis überhaupt erst möglich macht. Dankeschön.
Vielen Dank für den Einblick in ein wenig beachtetes Feld eines aber vielbesprochenen Künstlers, hat man den Eindruck. Vielleicht ist das auch gleich ein guter Einstieg. Du sprichst zuletzt jetzt von Monomanie, von Öffentlichkeit, von Sichtbarkeit. Warum ist Brotas plötzlich wieder da? Siehst du da eine Verbindung zu dieser Ablehnung von Monomanie auch, dieser vielleicht auch spielerischen Hinwendung zur Materialität?
Das ist eine gute Frage, das ist die Frage nach dem Fame. Die Frage, wie erlangt man Bekanntheit, wie kann etwas viral werden? Ich denke, das ist sehr schwierig zu beantworten, hat im Fall von Brotas ganz viel auch mit dem Verschlossensein seines Werks zu tun. Sein Werk ist nicht ein Werk, das sich schnell und einfach erschließen lässt, aber es ist ein Werk, das sehr komplex angelegt ist, und wenn man so sich einmal in dem Gestrüpp verhangen hat, dann kommt man nicht mehr so leicht raus, ohne sich sämtliche Kleider zu zerreißen oder Hemden zu lassen. Und von daher ist es, glaube ich, so, dass man irgendwie jetzt großes Interesse daran hat, dieses Werk wieder anzuschauen, aber es ist auch ein Werk, das sich dezidiert diesen einfach kommunizierbaren Mechanismen sozusagen verschließt oder das eigentlich sehr verschlossen daherkommt. Aber wenn man eben mal drinnen ist, macht sehr viel Spaß. Also kann auf jeden Fall empfehlen, ein bisschen Brotas anschauen zu gehen.
Der Faktor Vergnügen, der war ja auch in deinen Ausführungen deutlich spürbar. Das scheint aber auch Teil der Strategie von Brotas zu sein. Also du hast das sehr schön gezeigt als jemand, der antritt sozusagen als Journalist. Das wird von der Forschung vielleicht auch hier ein leichtfertig gewähltes Etikett als Brotberuf abgetan. Und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, der macht alles, außer seiner journalistischen Pflicht nachzukommen. Also mich erinnert das an Susan Sontag, die in den 70er Jahren als Theaterkritikerin bei einer Zeitschrift angestellt hat. Die schreibt alles außer Theaterkritiken. Die nutzt das als Trampolin, um ästhetische Theorien zu entwickeln und natürlich alles andere zu machen, unabhängig davon, ihre Deadlines nicht einzuhalten. Aber da scheint mir schon eine gewisse Parallele auch zu sein, dieses Moment der Veröffentlichung oder in die Öffentlichkeit treten über das Release für was ganz anderes zu nutzen. Dann haben wir den Dichter, der seine eigenen unverkäuflichen Bücher im Gips sozusagen einbettet, um sozusagen sie in einen anderen Rezeptionskontext zu überführen, vielleicht aber auch sozusagen, um endlich diesen gewünschten Erfolg zu haben. Wie schätzt du das ein, jetzt auch hinsichtlich der zentralen Begriffe von Profession und Release? Also gehen wir zum Beispiel zu diesem sehr anschaulichen Beispiel dieser in Gips gegossenen Gedichtbände zurück. Die ja sozusagen, da gibt es ja diese Aufforderung sozusagen jetzt endlich an sich selber, und das dürfte ja auch ein Teil der Ehegeschichte von Brotas sein, soweit ich das aus unseren Vorgesprächen verstanden habe, dass es darum geht, so jetzt endlich das Werk zu schaffen mit 40, jetzt muss es dann endlich mal kommen, und er tritt dann mit diesem Gedichtband an, das scheint aber sozusagen auf einem ganz gegangenen Umweg in die bildende Kunst zu führen. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Weil das ja auch mit dieser Identität oder mit dieser Identitätsverschiebung, die so fast leichtfertig, fast nachlässig daherkommt, zu tun zu haben scheint.
Ja, also ich glaube, dass prinzipiell bei Brotas sehr viel darum geht, Dinge in die Welt zu setzen, die sich dann einfach weitertragen, im besten Fall von alleine. Und das ist zum Beispiel eben auch mit dieser ersten Arbeit so, dass es tatsächlich so ist, dass die Kunstgeschichte davon spricht, dass das die unverkauften, dass das der unverkaufte Restbestand ist. Und es gibt ein nachweislicherweise von Brotas selbst manipuliertes Interview, in dem er das sagt, aber es stimmt tatsächlich einfach nicht. Also es geht bei Brotas, glaube ich, viel darum, was kursiert und wie kann etwas kursieren, wie setzt sich eine Erzählung fort und wie kommt diese stille Post dann eigentlich an zum Schluss. Wobei, glaube ich, dieses Endresultat, also ich glaube, er wäre möglicherweise da gar nicht so uneinverstanden damit, wenn das nicht genauso ankommt, wie es quasi wie die Botschaft veröffentlicht wurde. Prinzipiell ist es so, dass eben schon mit dieser Einladungskarte, dass es irgendwie quasi ganz massiv abzielt auf dieses Moment der Authentizität, das wir ja vorher auch schon hatten, dass er quasi vorgibt, einfach seine Situation darzulegen, nämlich dass er 40 ist und einfach nichts im Leben zusammengebracht hat. Und tatsächlich ist eben interessant bei Brotas dann zu schauen, wie funktioniert das eigentlich, beziehungsweise zu welchem Zeitpunkt funktioniert das, warum sprechen wir jetzt 50 Jahre später darüber und warum hat man in den 60er Jahren eigentlich nicht wahnsinnig viel darüber gesprochen. Oder auch, wie funktioniert dann dieses Künstlersubjekt, das sich äußert und quasi eine biografische Notiz hinterlässt, die übrigens eben gleichermaßen auch Ausstellungstitel geworden ist. Dementsprechend interessant ist, wo wird das dann gekürzt, wenn ich es in einer quasi kunsthistorischen oder in einem Katalog wieder abdrucke, wo kürze ich diesen irre langen Titel eigentlich ab? von dieser Ausstellung. Also es gibt da einfach so ein paar, sind so Widerhaken eingebaut, die dann ganz interessante Wellen oder Kreise ziehen sozusagen.
Du hast vorher sehr schön vom Monopoly-Spiel gesprochen, also auch das zielt ja ein bisschen in die Richtung. Wie schätzt du das ein, dass Brothers unabhängig von Konjunkturen, von Moden, auch von Zugriffen auf sein Werk eigentlich sozusagen permanent vorhanden ist, halt jetzt wieder eine große Konjunktur, auch in der Verhandlung erfährt, wieder interessant geworden ist, aber der ist eigentlich so ständig mit dabei, hat man den Eindruck. Wie würdest du meinen, dass das auch mit dieser Form von offener Identität, von diesem Spielerischen, von diesem vielleicht auch darauf setzen, dass die Werke ihren eigenen offenen Ausgang haben, könnte das damit zu tun haben?
Ich glaube, es hat vielleicht eher damit zu tun, dass es viel um das Rebus geht, das sich nicht entziffern lassen kann, aber das immer wieder so Hints hinterlässt, wo man sich denkt, es muss irgendeine logische Struktur geben und wir müssen doch irgendwie dieses Werk durchschreiten können als Rezipientinnen, was sich dann aber eben eher so äußert, dass man so sich verhängt und verhakt und an einer Dorne nach der nächsten das Hemd sich aufreißt. Also in einem positiven Sinn gesprochen. Und zugleich ist es so, dass ich denke, dass dieser Modus der Inszenierung auch über die Profession natürlich massiv zurückspielt auf Dandy-Künstler, wie wir sie halt ganz prominent mit Marcel Duchamp am Eingang des 20. Jahrhunderts finden, wo ich denke, dass Brothers irgendwie auch durch seine journalistische Tätigkeit einen sehr breit, einen sehr differenzierten Einblick in diese in dieses Schauspiel, in dieses Monopoly-Spiel bekommen hat und einfach dann sehr geschickt viele Dinge in die Welt gesetzt hat, wobei man auch sagen muss, dass manche dieser Dinge einfach in der Versenkung verschwunden sind und ja, nicht funktioniert
haben. Ist ein unglaublich großes Werk, einfach rein von der Anzahl der Objekte auch, die da sozusagen zum Werk zu zählen sind, oder?
Das muss vielleicht auch es sagen. Ist ein sehr unüberblickbares Werk, da es keinen fixierten Katalog-Raisonné gibt und einen sehr verschlossenen Nachlass, eine sehr verschlossene Nachlassverwalterin. Also.
Genau. Ist vielleicht ein Punkt, das Publikum auch einzubinden. Haben Sie noch abschließende Fragen oder Bemerkungen? Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Dann noch eine kleine Detailfrage. Du hast Rosalind Krauss erwähnt, eine ganz wichtige Kunsthistorikerin und auch ihre Begrifflichkeit der Post-Medium Condition. Sie spricht ja auch in neueren Büchern immer von diesem Knights of the Medium, also zählt Brothers dazu, zählt William Kentridge dazu und bringt das ein bisschen so gut kunsthistorisch, strukturalistisch mit Sklovsky zusammen, also mit einer Figur, die nicht gerade gehen kann, sondern die immer so um die Ecke gehen muss. Oder der Knight, der Springer, die Schachfigur, der sozusagen diesen Hakenschlag eigentlich betreibt. Würdest du meinen, das ist eine Siegel, unter der man Brothers vielleicht auch unwillentlich ein bisschen zusammenfassen kann, also dieses Moment, das ist eigentlich, das liegt in seiner Natur, dass er nicht fassbar bleibt?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde mal meinen, dass das, was Krauss versucht, mit Brothers zu argumentieren, eher so ist, dass es, wenn man es wirklich ganz, ganz, ganz zu Ende denken wollen würde, eben diese Entschlüsselung des Rebus anstrebt, was eigentlich meiner Meinung nach quasi nicht tatsächlich, also was ja dann den Spaß, das Monopoly-Spiel aus Brothers rauszieht und das wollen wir ja eigentlich alle nicht.
Also ein bisschen Rätsel muss bleiben.
Genau, okay. Damit der Spaß am Laufen bleibt.
Dann vielen lieben Dank nochmal für den wunderbaren Vortrag und für die Mühen mit dem schwierigen Marcel. danke. Mir bleibt am Ende des ersten Symposiumstages noch einerseits Ihnen nochmals zu danken für die Teilnahme, für das Mitdiskutieren, das Mitmachen. Bitte kommen Sie auch morgen und übermorgen von 15 bis 18 Uhr finden die Tage 2 und 3 unseres Symposiums statt. Für den heutigen Abend darf ich Sie nochmal auf die Kinoveranstaltung im Top-Kino in der Rahlgasse hinweisen. Da haben wir die Wien-Premiere des Films von Johannes Grenzfurtner im Rahmen des Festivals. Ich hoffe, wir sehen uns dort spätestens morgen wieder hier zum Symposium. Viel Vergnügen noch auf der Parafloß.